Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Heute geht es um das passive Einkommen und die große Frage, kann man wirklich ohne Arbeit Geld verdienen? Wir schauen auf die Chancen, Risiken und auf die Illusionen. Und das Ganze mache ich mit Nicolas Saurenz von Feingold Research. Schön, dass du da bist.
Hi, freue mich.
Ja, es ist ein Thema, was man natürlich immer wieder, auch vielleicht gerade bei Social Media sieht, aber auch in seriösen Medien überall. Wie realistisch ist es denn, einen Geldstrom zu haben, ohne zu arbeiten? Und ist das am Ende eigentlich nur was für Millionäre, Milliardäre?
Es ist möglich, aber es ist schwieriger, als man vielleicht denken würde. Du hast ja gerade schon zwei Größenordnungen eingeworfen. Da sind wir tatsächlich irgendwo dazwischen. Also Milliardär muss man nicht unbedingt sein, aber Millionär wäre tatsächlich nicht schlecht. Man kann ja ein ganz einfaches Rechenbeispiel nehmen. Wenn ich 1 Million Kapital habe, was für mich arbeiten soll, und ich rechne mit einer Rendite von 4%, dann erwirtschaftet mir das einen jährlichen Ertrag von 40.000 Euro. Davon gehen ziemlich genau 25% ab. Ich habe einen kleinen Freistellungsbetrag, aber gegebenenfalls noch Solidaritätsaufschlag. Also das wären dann 30.000 Euro. Jetzt kann sich jeder der Zuseher und Zuhörer selber fragen, wie weit kommt er mit 30.000 Euro? Das heißt, auch hier haben wir schon eine sehr wichtige Komponente des Themas, die Ausgabenthematik. Also Menschen, die das Thema, ja, Freiheit, Unabhängigkeit, Leben sind eben auch oft sehr sparsam. Es gibt das Stichwort Frugalisten, da geht das auch so ein Stück weit hin. Also auch die schon in der Ansparphase und auch in der Ausgabenphase sehr sparsam leben. Das muss dann ja jeder für sich selber beantworten. Das hängt natürlich auch maßgeblich an den Lebensumständen. Ich würde jetzt mal einwerfen, dass jemand, der 3 Kinder hat, wahrscheinlich weniger von diesem Thema hat oder dort anknüpfen kann, wie jemand, der eben ja, Single ist und sich beispielsweise auch sein Leben in einer kleinen Wohnung vorstellen kann.
Trotzdem, dieses Thema passives Einkommen übt ja für viele Leute auch so eine wahnsinnige Faszination aus.
Ja, und auch da, ich habe gerade gesagt, Single in einer kleinen Wohnung, tatsächlich die, das, was vorgelebt wird oder die Vorstellungen beispielsweise auf Social Media sind natürlich eine ganz andere. Da sieht man eben Menschen, die eben oft auf Dubai, auf Bali oder sonst wo leben, ihren Alltag verbringen und nahezu mühelos einen Cashflow generiert haben. Das hängt sicher auch an Trendthemen wie Kryptowährungen in der Vergangenheit, wo man natürlich sagen muss, das haben sehr viele Menschen durch einen richtigen Riecher da ein stattliches Vermögen aufbauen können. Aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie sehr ist das replizierbar? Also ist jetzt davon auszugehen, dass sich der Bitcoin oder andere Kryptowährungen nochmal verhundertfachen oder vertausendfachen? Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Auch andere Themen wie beispielsweise Immobilien. Wir hatten vor 10 Jahren eine extreme Niedrigzinsphase, moderate Bewertungsniveaus bei Immobilien. Auch wer da sein Glück in die Hand genommen hat, so möchte ich es mal sagen, der konnte ein gewisses Vermögen aufbauen. Auch da haben sich die Bedingungen ja komplett geändert. Wenn ich jetzt eine Wohnung oder ein Haus finanziere, dann steht da meistens eine 4 vorne als Verzinsung. Das ist ein ganz anderes Umfeld. Das heißt, man muss genau hinschauen, werden solche Modelle, die vielleicht, wie von dir schon angesprochen, auf Social Media vorgestellt werden, ist das wirklich so einfach, wie es diskutiert wird, oder ja, ist dann doch mehr harte Arbeit dahinter, als vermuten lässt?
Welche Faktoren entscheiden am Ende, ob so ein passives Einkommen funktionieren kann?
Ja, wie eben schon angesprochen, natürlich die Höhe des Startkapitals, wenn ich eben in die passive Phase gehe. Also man hat im Regelfall ja eine Ansparphase, das heißt, ich arbeite jetzt, nehme mir beispielsweise vor, ich möchte nur arbeiten, bis ich 50 bin, dann reicht's mir. Dann brauche ich eben schon ein gewisses Startkapital für diese Phase. Und hier kommt auch schon wieder das nächste Problem ins Spiel, was natürlich sehr erfreulich ist. Wir werden immer älter. Also wir können ja durchaus hoffen, dass wir Richtung 100 gehen im besten Falle. Das heißt, wenn ich mit 50 aufhören möchte zu arbeiten, dann hätte ich noch mein halbes Leben vor mir. Das ist ja tatsächlich auch ein Problem für das Rentensystem. Wenn wir alle mit Anfang 60, Mitte 60 in Rente gehen, haben wir noch 30 Jahre vor uns. Oder viele, die eben aus der Rente, aus dem staatlichen Rentensystem Geld entnehmen. Das heißt, das muss man sich natürlich dann auch vergewissern. Dann muss man sich eben über die laufenden Kosten Gedanken machen. Man muss sich beispielsweise auch krankenversichern. Auch das sind gegebenenfalls Kosten, die man selber tragen muss. Also das braucht alles schon sehr, sehr viel Planung und muss natürlich auch gewisse Unwägbarkeiten mit einkalkulieren. Eine sehr wichtige Unwägbarkeit, haben wir auch in den vergangenen Jahren gesehen, ist die Inflation. Weil wenn ich mir jetzt annehme, ich habe eben die Million eingeworfen, aber sagen wir mal, ich schaffe es sogar mehr anzusparen. Also ich bin bei 1,5 oder 2 Millionen. Da muss ich mir natürlich vergewissern, dass diese Summe, die jetzt relativ groß erscheint, in 20, 30 oder 40 Jahren, wir haben ja eben diskutiert, man kann durchaus alt werden, viel weniger Kaufkraft hat, also viel weniger wert ist durch die Inflation, die wir auch nicht beeinflussen können, die wir auch nicht abschätzen können. Also wir wissen nicht, das haben wir 2022 gesehen durch den Krieg in der Ukraine, was passiert beispielsweise an den Energiemärkten? Wie entwickeln sich Mieten? All solche Themen kann man sehr schwierig beeinflussen. Das heißt, man muss einen gewissen Puffer einbauen. Man muss natürlich auch einen Puffer in der Rendite einbauen. Klassischer Einkommensfluss, den wir natürlich hier an der Börse auch sozusagen vorantreiben, sind ja Aktien oder Anleihen. Aber auch dort ist die Rendite natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, man muss sich auch bei Aktien auf maue Jahre einstellen und sich einen Plan zurechtlegen, wie man das kompensieren kann.
Das heißt, eigentlich so komplett nur auf das passive Einkommen zu setzen, das ist schwierig.
Das ist sehr schwierig und betrifft wirklich eher diesen Randbereich von Menschen, die sehr, sehr sparsam leben. Oder vielleicht auch, natürlich, es gibt auch Menschen, die beispielsweise ein Unternehmen gründen oder die sonst irgendwie zu sehr, sehr viel Geld kommen. Aber die Annahme, dass das jedem gelingen kann, die ist vermessen und die wird eben viel zu leicht dargestellt, beispielsweise auf Social Media, als das tatsächlich der Fall ist. Wo das ganze Thema natürlich einen Anknüpfungspunkt hat, der sehr spannend ist, ist eben das passive Einkommen sozusagen als Nebenstrom. Ich weiß, das staatliche Rentensystem hat nicht mehr die Kraft, die es haben sollte. Das heißt, ich setze auf ein passives Einkommen, was mich dann eben deutlich komfortabler durchs Alter trägt. Und da macht das Thema natürlich absolut Sinn.
Wenn man das trotzdem angehen will, welche Strategien kann man da vielleicht verfolgen?
Also die klassische Strategie wäre natürlich, auf den Kapitalmarkt zu setzen. Das heißt, Aktien und Anleihen. Aufgrund der Risiken, die Aktien bieten, muss man das auch wieder in die Strategie mit einbeziehen, inwieweit man 100% auf Aktien gehen kann, was natürlich viele in der Ansparphase machen, ne? Der klassische ETF-Sparplan. Dann wäre es tatsächlich sinnvoll, beispielsweise auf solche Strategien zu gehen wie 60-40, wo man eben auch einen relativ hohen Anleihenanteil hat. Das heißt, man geht entweder hin und kauft die Anleihen direkt. Das können Unternehmensanleihen sein. Da sollte man natürlich dann zu den Top-Unternehmen greifen, damit es keine Ausfälle gibt. Das wären dann die klassischen DAX-Titel. Oder man geht eben hin und kauft die Anleihen von Ländern, sprich von der Bundesrepublik oder eben von den USA, hat man natürlich ein Währungsrisiko. Das wären so die klassische Strategie. Dann gibt es auch Anleihen-ETFs, teilweise auch ausschüttender Natur. Auch da muss man genau hinsehen. Die gibt es beispielsweise auch für Aktien. Da ist es aber eben so, die Ausschüttung, hier natürlich Stichwort Dividende, basiert auf den Ausschüttungen des Unternehmens. Da ist es dann eben oft so, dass jene Unternehmen, die am meisten ausschütten, nicht unbedingt die besten sind. Denn wir müssen uns beim Thema Dividende ja vergewissern, dass die im ersten Moment mal ein Nullsummenspiel ist. Wenn ich eine Aktie habe, die steht bei 100 und die schüttet 2 Euro Dividende aus, dann habe ich am Tag vor dem Dividendenabschlag einen Kurs von 100 gehabt und am Tag danach habe ich einen Kurs von 98 plus 2 Dividende. Erstmal ein Nullsummenspiel. Das funktioniert natürlich, weil dividendenstarke Unternehmen wie beispielsweise eine Münchner Rück, wie eine Telekom, diesen Dividendenabschlag in der Regel aufholen und die Wachstumsstory weitergeht. In Dividenden-ETFs sind oft Unternehmen, die auf dem Papier eine sehr hohe Dividendenrendite haben, die dann bei 6, 7, 8% liegt, die aber sich im Kurs sehr schlecht entwickeln. Das heißt, es bringt mir relativ wenig, wenn ich eine Dividende aus der Substanz ausgeschüttet bekomme und der Kurs immer weiter nach unten zeigt. Das heißt, bei Dividenden-ETFs auch unbedingt drauf schauen, wie hat sich dieser ETF in den vergangenen 5 Jahren entwickelt. Und da ist die Entwicklung oft schlechter, als man annehmen würde.
Also wir sehen, es ist dann doch viel komplizierter, als vielleicht manche Illusionen aus Dubai vermuten lassen. Ja. Dankeschön, Nicolas Saurens von Feingold Research.
Sehr gerne.
Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.